LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Griewer, Audio- und Videoreporterin bei der Leipziger Volkszeitung. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die gerade in aller Munde sind. Und dieses Mal geht es wieder in eine Folge Deutschland spricht. Die moderiert Josa Manja Schlegel, LVZ-Reporter hier. Um was geht's diesmal, Josa?
Hi Nicole. Wir haben hier ja schon ausführlich diskutiert über militärische Hilfen für die Ukraine, über die Chancengleichheit in Ost- und Westdeutschland und um das Thema Migration. Es ging heiß her, aber manchmal waren sich die Leute auch einig. Und diesmal bin ich ganz besonders gespannt, denn es geht um ein Thema, was viele Leipziger Gemüter hochkochen lässt, nämlich das Thema autofreie Innenstadt bzw. Verkehrswende, Ringradweg. Wie steht's um den Verkehrsmix in dieser Stadt, aber auch in anderen Städten? Und ich habe mir dafür zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Ein etwas ungleiches Duo, was aber, hoffe ich, super funktionieren wird. Nämlich auf der einen Seite jemand Bekannten, den Pfarrer außer Dienst Christian Wolf, den viele kennen dürften. Ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, der vor einem Jahr sein Auto abgeschafft hat, von dem ich dachte, dass er deshalb wunderbar passt. Auf der anderen Seite freue ich mich auf Katja Pirzkal, eine Büroangestellte aus Delitzsch, die jeden Tag mit dem Auto nach Leipzig pendelt und sagt, ich kann darauf nicht verzichten und die auch so ihre Erfahrungen mit Fahrradfahrern macht in dieser Stadt.
Das hört sich spannend an.
Herr Wolf, wie sind Sie denn heute hergekommen?
Mit dem Fahrrad.
Aha.
Das ist ja keine große Entfernung und kein Problem. Und ich habe wunderbar, ohne das zu planen, eine Regenlücke erwischt. Also es hat, ich habe keinen Tropfen abbekommen vom Regen, aber der heute Abend soll es noch ein bisschen regnen, aber das ist alles nicht so schlimm. Wenn man nach Hause fährt, ist das kein Problem.
Fahren Sie bei Regenfahrrad?
Ja.
Wann fahren Sie kein Fahrrad?
Wenn die Strecke zu weit ist, dann fahre ich kein Fahrrad. Natürlich auch vom Wetter abhängig, insbesondere im Winter. Da mache ich also gehe ich kein Risiko ein, weil man ja mit zum Alter auch nicht mehr so gelenkig ist. Da benutze ich dann Straßenbahn oder Bus. Da ich derzeit und seit genau einem Jahr kein Auto mehr habe.
Ah. Frau Pürzker, wie sind Sie denn hergekommen?
Mit dem Auto.
Aha.
Ja, es war jetzt terminlich ein bisschen ungünstig, weil ich jetzt für einen Termin nochmal nach Delitzsch musste.
Aha.
Aber dann bin ich wieder mit dem Auto hergekommen.
Okay.
Ja.
Da sind wir mitten im Thema. Sie pendeln aus Delitzsch mit dem Auto nach Leipzig.
Ja.
Können Sie das mal beschreiben? Also welche Rolle spielt das Auto in Ihrem Leben?
Also eigentlich brauchen wir es zum Pendeln, wie gesagt. Mein Mann auch für die Arbeit, für den Außendienst. Und Großeinkauf, Wocheneinkauf und Urlaubsreisen.
Ein Auto eigentlich nicht wegzudenken?
Ungern, ja.
Sie besitzen zwei Autos, wenn ich, oder?
Momentan besitzen wir zwei Autos, was allerdings ein blöder Zufall ist, aber kein Dauerzustand. Das wird sich Anfang nächsten Jahres ändern.
Ja, aber
wir haben nur ein Auto.
Wenn Sie beide berufstätig sind,
nein,
oder ist
wir,
das ein Dienstauto?
Nein, ich arbeite mit meinem Mann zusammen. Wir arbeiten zusammen, gemeinsam in einem Büro und fahren gemeinsam her, genau. Und an zwei Tagen in der Woche bin ich zu Hause. Und in Delitzsch ist es zum Glück alles sehr gut, mit dem Fahrrad zu machen. Auch einkaufen, das ist gut.
Fantastisch. Ich begrüße Sie noch einmal herzlich. Katja Pürzker.
Richtig, ja.
Und Christian Wolf. Wir wollen heute bei Deutschland spricht diskutieren über autofreie Innenstädte, die Möglichkeit der autofreien Innenstädte oder aber auch die Nachteile. Und natürlich allgemein über die Verkehrswende, auch über so etwas wie den Ringradweg. An dem sich in Leipzig eine große Debatte entzündet hat zum Thema Auto versus alle anderen Möglichkeiten der Fortbewegung. Nochmal, Frau Pürzkal, haben Sie mal überlegt, was wäre denn, wenn Leipzigs Innenstadt autofrei wäre? Und dann gucken wir nochmal weiter, aber bleiben wir erstmal bei der Innenstadt. Würde sich dafür Sie groß was ändern?
Innenstadt betrifft ja dann quasi alles innerhalb des Rings. Das würde uns so nicht betreffen, weil wir im Musikviertel unser Büro haben und da mit dem Auto trotzdem gut hinkommen. Wir parken dort im Parkhaus und das würde uns in dem Fall so, könnten wir trotzdem weiterhin mit dem Auto fahren.
Trotzdem haben Sie gesagt, bei der Frage, Stadt soll freier werden von Autos, sagen Sie eher nein. Warum?
Ich habe die ganzen Fragen aus dem Bauch heraus beantwortet. Und in dem Moment spielte das für mich so eine Rolle, warum? Denn ich habe das Gefühl, die Innenstadt an sich, also ich würde da nie mit dem Auto reinfahren. Deswegen hat sich die Frage für mich nicht gestellt. Mhm. Da muss jetzt in dem Sinne zum Beispiel kein Verbot her. Mhm. Ja, weil das eine Sache ist, autofreie Innenstadt hieße für mich, es wird verboten, es dürfen keine Autos mehr reinfahren. Ist natürlich die Frage, wie genau ist das definiert. Ne? Aber das war eine Entscheidung aus dem Bauch und habe dann beantwortet, nein, das ist nicht notwendig.
Wir sagen ja, wir fassen das Thema auch noch ein bisschen weiter, bleiben nicht bei der Innenstadt stehen. Trotzdem, Herr Wolf, gehen wir nochmal konkret auf die Frage. Autofreie Innenstädte, sagen Sie, ja, hätte ich gerne. Warum?
Erstmal, was bedeutet autofreie Innenstadt? Das bedeutet, dass der Autoverkehr auf das Notwendige reduziert wird. In der Innenstadt leben Gott sei Dank Menschen und wohnen Menschen, denen ich niemals verbieten würde, ein Auto zu besitzen. Das heißt, die müssen die Möglichkeit haben, auch das Auto benutzen zu können, zumindest zu ihrem Wohnbereich. Und natürlich heißt es auch, dass Taxis fahren können und Anlieferverkehr sein muss. Also so wie das ja auch hier in Leipzig geregelt ist. Mhm. Grundsätzlich bin ich ein großer Freund des Mix. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, eine Verkehrsart oder Mobilitätsart zu verbieten, sondern es geht darum, den Mix zu gewährleisten. Mhm. Mix heißt Fußgänger, Radfahren, Pkw, öffentlicher Nahverkehr. Mhm. Ja? Das sind ja die drei Bewegungsmöglichkeiten. Und da kommt es darauf an, dass man auch durch Maßnahmen im Verkehrsbereich hier diesen Mix auch zulässt. Mhm. Wir stehen heute vor der Situation, nicht nur in den Städten, sondern insgesamt, dass, ich nehme jetzt mal 1990 als Ausgangspunkt, ja, also nach der Vereinigung, ja, dass einseitig auf den Straßenverkehr gesetzt worden ist, in allen Bereichen. Mhm. Und das fällt uns jetzt schwer auf die Füße. Mhm. Und ich sage, wieder besseres Wissens.
Ist es auch Ihr Eindruck, der Straßenverkehr hat Vorrang?
Ja, es sind sehr, sehr viele Autos unterwegs. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt erst die letzten Tage, nachdem Sie mich angerufen hatten, mal genau drauf geachtet und der Verkehr gerade am Ring, wenn wir früh halt zur Arbeit fahren, das ist schon gewaltig. Ja. Ne? Also das sind schon wirklich viele, viele Autos, viele, viele Autospuren. Das ist richtig, ja.
Die Leute müssen wohin?
Richtig, ja. Und im Gespräch dann, logisch, wenn man im Auto sitzt, unterhält man sich dann über dieses Thema gerade, ne? Haben wir uns überlegt, wie wäre denn das jetzt, wenn wirklich viele dieser Menschen, die jetzt hier mit dem Auto fahren, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen würden? Und da müsste dann wirklich sehr, sehr viel passieren. Wie Sie das gerade gesagt haben, das ist dafür gar nicht ausgelegt im Moment.
Noch nicht. Ich meine, der Nahverkehr, der öffentliche Nahverkehr in Leipzig ist nicht schlecht.
Ja, das ist das stimme ich Ihnen zu.
Und letztlich geht es ja darum, in der Verkehrsplanung, das ist ja auch schwer, ja, sozusagen diese U15-Stadt ja, zu organisieren. Das heißt, in 15 Minuten muss ich alles erreichen können, innerhalb von möglichst zu Fuß. Ja? Also 15 Minuten zu Fuß muss ich alles, was lebensnotwendig, erreichen können. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Und dann, wir sind in der Situation, ich habe das nochmal nachgeguckt, 2001 gab es ungefähr 187.000 PKWs in Leipzig. Also nicht nur PKWs, sondern Fahrzeuge. Mhm. Dazu gehören auch
glauben,
gewerblichen und so weiter. Der größte Teil natürlich, der größte Teil natürlich privat genutzte. Und 2024 sind es 271.000. Mhm. So. Und das, die Stadt ist auch nicht größer geworden. Wenn ich das allein jetzt mal als Fläche mir vorstelle, was das bedeutet, also welche Fläche diese Autos einnehmen, dann bin ich ja Pi mal Daumen bei zwischen 500 und 600.000 Quadratmetern. Mhm. Und das heißt, wir haben schlicht und einfach zu viele Autos in der Stadt. Ja?
Die Stadt ist auch gewachsen, nicht
die wahr? Stadt ist ja gewachsen. Also,
brauchen wir Leute,
ich lebe jetzt seit 1992 in Leipzig, ja, und Mitte der 90er Jahre war der Tiefpunkt mit 450.000 ungefähr. Und jetzt sind wir bei 630.000. Also eine mittlere Großstadt ist dazugekommen. Und das sind riesige Herausforderungen. Und da muss etwas passieren. Und ich finde es gut, dass gerade der umstrittene Ring, der grüne Fahrradweg, gemacht worden ist. Das ist für mich im positiven Sinne Symbolpolitik, um aufzuzeigen, allen, das erlebt ja jeder Leipziger innerhalb von ein paar Wochen, ja, wir brauchen eine andere Verkehrspolitik und das darf nicht mehr einseitig aufs Auto gesetzt werden.
Finden Sie es auch im richtigen Weg, erstmal grün zu streichen und gucken, was passiert?
Ich finde es gut, wenn die Fahrradfahrer eine sichere Strecke haben, wo sie fahren können. Also das finde ich sehr gut, denn jeder soll die Möglichkeit haben, sicher zu fahren. Muss ich aber jetzt auch gleich sagen, ich habe mit den Radfahrern in Leipzig leider schon viele schlechte Erfahrungen gemacht. Wir müssen jeden Tag an der Albertina vorbei, zu Fuß, weil vom Parkhaus zu unserem Büro laufen wir da vorbei. Und wer schon mal zu den Studentenhochzeiten an der Albertina vorbeigelaufen ist, der weiß, dass das manchmal ein kleines Abenteuer ist.
Nehmen Sie uns mal mit, was passiert da?
Also es ist sehr viel Fahrradverkehr und zwar auch nicht nur auf der extra ausgewiesenen Fahrradstraße, sondern auch auf dem Fußweg, kreuz und quer in alle Richtungen. Und da fehlt mir dann, also irgendwann auch das Verständnis. Ich nehme gerne viel Rücksicht, ob ich nun mit dem Auto unterwegs bin, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ich bin so. Ich nehme Rücksicht auf andere. Paragraph 1 StVO. Und das fehlt mir bei vielen Radfahrern leider. Ich möchte nicht alle Radfahrer über einen Kamm scheren, gar nicht. Ja, es gibt viele, die kennen offensichtlich die Verkehrsregeln und halten sich auch dran und handeln danach. Aber eben leider auch viele nicht. Und dadurch, dass viele Fahrräder auch sehr, sehr schnell sind, gab es schon die eine oder andere wirklich auch gefährliche Situation. Und das eine Mal bin ich wirklich um Haaresbreite einem Unfall entgangen als Fußgänger. Und das ist dann auch so eine Sache. Ich möchte natürlich, dass alle sicher am Straßenverkehr teilnehmen. Und dafür finde ich die ausgewiesenen Fahrradstraßen und auch vor allem die Fahrradstreifen jetzt am Ring und vorne am Hauptbahnhof gut für die Radfahrer, damit sie sich sicher bewegen können. Aber eben, wie gesagt, ich wünsche mir da oft auch mehr Rücksichtnahme von Seiten der Radfahrer.
Kann ich nur zustimmen.
Dürfen Sie.
Das ist völlig... Also klar, es gibt, genauso wie unter Autofahren auf der Autobahn, ja auch rücksichtslose Radfahrer, rege ich mich auch drüber auf. Darüber muss man reden. Aber das ist jetzt kein Argument dagegen, ja, dass für Fahrräder... für den Fahrradverkehr mehr gemacht werden muss. Gerade auch im Blick darauf, dass es Situationen gibt. Albertina ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wo ein sehr starker Fahrradverkehr ist und die Situation da noch nicht ideal gelöst ist. Da müsste sicherlich dann noch mehr getan werden, um auch zu verhindern, dass Fahrräder dann auf den Gehweg gehen. Und die Rücksichtslosigkeit, da bin ich sofort dabei, muss auch, wenn sie festgestellt wird, geahndet werden. Ja, das finde ich richtig, aber wie oft rege ich mich auf der Autobahn darüber auf, wenn Leute dicht auffahren, ja, weil sie dringend eine Minute früher ans Ziel kommen müssen, als das möglich ist. Ja, also da kann ja jeder Storys über Story erzählen, was er erlebt hat, auch brenzlige Situationen. Aber das ist, denke ich, nochmal ein anderes Thema als das, wie gestalten wir die Mobilität in den Städten.
Ja, ich möchte halt nur damit zum Ausdruck bringen, dass es mir wichtig wäre, dass das aus diesem Thema auch nicht so ausgegrenzt wird. Denn letzten Endes, wie Sie gerade schon gesagt haben, hat ja jeder Radfahrer schon Dinge erlebt mit Autofahrern und umgekehrt. Und vielleicht sollte auch einfach mal mehr daran gearbeitet werden oder mehr darauf hingewiesen werden, dass viele Dinge vielleicht vermieden werden könnten oder entschärft werden könnten, wenn da dieses Bewusstsein dafür auch geschaffen wird. Denn wenn ich zum Beispiel in der Zeitung Beiträge lese über Fahrradstreifen oder Fahrradstraßen oder solche Dinge, dann fehlt mir dieser Hinweis darauf immer, dass viele Dinge wirklich vermieden werden könnten, wenn eben entsprechend gegenseitige Rücksichtnahme wieder an Nummer 1 stehen würde und nicht ich möchte jetzt diesen Fahrradstraße oder ich möchte jetzt mit 50 mit meinem Auto durch die Stadt fahren, sondern wir können gemeinsam das auch besser machen, indem wir wieder aufeinander achten und nicht nur immer uns selber in den Mittelpunkt stellen.
Ja, klar, aber das ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem, dass gegenseitige Rücksichtnahme, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, in vielen Bereichen unterentwickelt ist. Mhm. Und da fehlt es an Aufmerksamkeit bei vielen Menschen dafür. Und das ist eine Frage, da geht's bloß, wie gehe ich mit, worauf weise ich meine Kinder hin, wie sie sich zu verhalten haben.
Natürlich, das fängt im Kleinen an.
Es fängt im Kleinen an und das, da haben wir einen Nachholbedarf. Ja.
Und das müsste meiner Meinung nach viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Klar ist es wichtig, eine Verkehrspolitik zu betreiben und die eben solche Dinge auch, also die Radfahrer mehr in den Mittelpunkt stellt, um das eben auch zu fördern, ne? Um die Autos aus den Städten rauszubekommen, wäre das essentiell. Ja. Ne? Aber ich finde wirklich, mir fehlt in dieser Diskussion eben dieser Aspekt, wie achte ich denn aufeinander? Es geht nicht immer nur darum, die Politik muss das jetzt so und so regeln, damit es denen und denen gut geht. Das und das stört mich.
Stimme ich Ihnen zu, das ist ein allgemeines Thema, aber das kann uns nicht davon abhalten und darf uns auch nicht davon abhalten, so über ein paar Dinge doch noch zu sprechen, wo gewisse Umsteuerungen sein müssen, um gerade aus den Städten die Verkehrssituation zu beruhigen.
Herr Wolf, machen wir es mal konkret. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter vom Ringradweg. Leipzig würde gern Tempo 30 in der Stadt haben. Wären Sie da dabei?
Ja, bin ich auch dabei. Halte ich für sinnvoll. Als grundlegende, also als Basistempo. Und dass man im Grunde genommen umgekehrt denkt. Ja, das ist das Basistempo, wie früher 50. Und wenn es jetzt innerstädtisch
möglich
Strecken
ist.
Gibt, wo es sinnvoll ist, auch 50 und mehr zu fahren und das zuzulassen, soll man das machen. Aber wir haben ja jetzt die Situation, dass wir 50 als Basis haben und von da aus nach oben und unten abweichen.
Frau Pürzka, Sie fahren morgens nach Leipzig rein aus Delitzsch, fahren am Ortsschild vorbei und müssen auf 30 runter. Ist kein Problem? Oder?
Wenn das, ich hätte damit kein Problem. Mhm. Also ganz ehrlich, weil das macht vielleicht am Ende 10 Minuten aus, die wir später im Büro sind. Also damit hätte ich persönlich kein Problem. Womit ich dann wieder ein Problem hätte, wäre, dass Radfahrer teilweise schneller fahren und die aber nicht geahndet werden könnten, weil sie ja nicht in irgendeiner Form gegriffen werden können. Na, wegen, also in Form von Blitzen und...
Also technisch wäre das sicherlich möglich, würde ich jetzt einfach behaupten.
Müssen alle Nummernschilder
tragen. Dann müssten wir alle Nummernschilder tragen, vorne und hinten am Fahrrad. Also das stelle ich mir schwierig vor. Weil wir hatten diese konkrete Situation bei uns in der Fahrradstraße. Beethovenstraße ist Fahrradstraße. 30. Wir fahren 30 und auf einmal kommt wirklich mit fast 50 Sachen rechts an uns vorbei ein E-Bike. Wir haben fast einen Herzinfarkt bekommen. Und das sind Dinge, klar, das ist wieder eine Ausnahme vielleicht, aber das sind dann Dinge, wo man...
Nein, aber da würde ich sagen, unsere technischen Möglichkeiten sind heute, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, so, dass das möglich sein müsste, dass dann auch per Foto oder was weiß ich, genau fest, unzweifelhaft feststellen zu können.
Kann ich mir nicht so vorstellen, aber ja, glaube ich.
Weiß ich nicht, ob das eine Utopie ist. Also angesichts dessen, was heute alles möglich ist, in der Erkennung.
Technisch möglich wäre es sicher, aber...
Sehe ich das jetzt nicht als grundsätzliches Problem. Ich hätte jedenfalls da nichts dagegen. Ja, ich bin sehr dafür, diese Dinge genauso zu ahnden, um dadurch insgesamt den Verkehrsteilnehmern zu signalisieren, pass mal auf, wir kontrollieren die Regeln, denn die sollen ja eingehalten werden.
Ich weiß, es geht zwar jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ist halt immer die Frage, wie sind die Möglichkeiten da dann auch von der Kapazität her, diese Dinge zu ahnden. Na,
meistens kommt erst das Verbot und dann
guckt man, ob man überhaupt die Kapazitäten hat, es zu ahnden.
Ich meine, ich bin jetzt nicht für die Totalkontrolle, aber wir haben heute an vielen Stellen Kontrollen, wo ich viel größere Bauchschmerzen habe, als jetzt ein unangemessenes Verkehrsverhalten oder ein gesetzwidriges Verkehrsverhalten festzustellen und sein, auch bei Radfahrern.
Ich bin definitiv dafür. So. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich sehe das nur sehr, sehr kritisch, denn in der Durchführung erstens ist ja die Mentalität heutzutage, dann fahre ich, als ich hierher gekommen bin, mindestens 4-mal ist wer bei Rot über die Ampel, wo ich mir denke, warum? Da ist Rot, muss man stehen bleiben. Das ist keine Empfehlung, sondern das muss so. Und das ist den Menschen egal. Und weil eben in der Regel nichts passiert und nichts geahndet wird, weil die Kapazitäten dazu gar nicht da sind.
Doch, die sind, das sehe ich ganz anders. Es geht mal erst um den politischen Willen und um die Schwerpunktsetzung. Mich hat das auch immer aufgeregt hier in der Stadt, dass Regeln gemacht wurden, aber nie Kontrollen gemacht werden. Und das ist einfach eine Sache, die nicht so sein muss.
Das ist korrekt.
Ja? Das akzeptiere ich einfach nicht. Das hat erst was damit zu tun, dass es nicht ausreichend Leute gibt, und da habe ich genügend Beispiele, die ich anführen kann, die das einfach nicht fahren lassen.
Gut, machen wir es nochmal konkreter, bevor wir uns verlaufen in der Kapazitätendebatte. Ich werfe uns nochmal zurück auf den Ringradweg. Mal ganz gefühlte Wahrnehmung jetzt gerne, Frau Pürzkal, seit dem Ringradweg. Sie pendeln ja jetzt schon wie viele Jahre?
Also ich seit 2,5 Jahren mit meinem Mann. Mein Mann schon seit, weiß ich nicht, aber 95.
Autofahren tun Sie ja wahrscheinlich auch schon länger.
Ja, ja.
Einfach nur mal die Frage, Ringradweg, stehen Sie seitdem gefühlt länger im Stau? Gibt dazu Untersuchungen?
Also ich fühle das nicht so. Okay. Gut, wir fahren halt.
Behauptet, ne?
Wir fahren halt zu den Stoßzeiten. Gut, Vormittag, also früh und Nachmittag beziehungsweise abends. Ich empfinde das nicht als störend. Nein.
Kann ich nur bestätigen. Also ich habe ja 17 Jahre direkt am Ring gelebt. Am Dietrichring. Und konnte von meinem Schreibtisch aus immer auf den Ring gucken. Und ich kann jetzt das nicht belegen zahlenmäßig, aber in den 90er Jahren waren viel mehr Staus auf dem Ring als jetzt. Ich das so feststellen kann, ja, also da stand manchmal der Ring, stand wirklich, ja, und aus den unterschiedlichsten Gründen. Und durch diese Maßnahme ist das nicht mehr geworden, gefühlt, aber das kann ich nicht belegen, ist es aus meiner Sicht eher weniger, weil die Verkehrssituation auch dazu führt, dass Leute, kann ich auch von mir selbst sagen, als ich noch das Auto hatte, dann ich habe immer noch mal überlegt, willst du jetzt wirklich das Auto nehmen? Dann stehst du da wieder am neuen Rathaus, ja, wo der Stau ist. So, und dann habe ich es nicht genommen, ja, weil ich dachte, kann ich doch anders lösen.
Dieselben Gedanken, ja, habe ich halt, wenn ich zu Hause bin in Delitzsch, genau dasselbe. Wenn ich in die Innenstadt möchte, gut, die ist jetzt natürlich, ne, Nummer kleiner, ist klar, aber trotzdem, da fahre ich mit dem Fahrrad.
So. Und das finde ich gut, dass das durch diesen grünen Streifen jetzt einfach auch stärker ins Bewusstsein kommt. Und ich habe den Eindruck, dass das ganz gut läuft. Und ich hoffe, ja, dass die Stadt weiter diese Linie fährt, den Mix ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, und da auch gute Lösungen für anzubieten. Wir haben natürlich, da kommen wir vielleicht noch gleich dazu, das Problem Anbindung des ländlichen Raums, das ist ja nochmal ein extra Thema. Aber wir haben ja auch die Situation, da wird ja auch permanent drüber diskutiert, in den Stadtteilen, dass da die Straßen erstmal zugeparkt sind durch die Anwohner. Ich weiß ja selbst von mir, als ich noch das Auto hatte, das habe ich vor einem Jahr meiner Schwiegertochter gegeben, weil die ist im ländlichen Raum und deren alte Kiste hat einen Geist aufgegeben. Und da habe ich gesagt, das ist für mich jetzt das Signal, nimm's und gut ist. Ja. Und das stand aber oft 14 Tage, ohne dass ich bewegt habe. Und jetzt kommen dann noch die Vergrößerung der Autos in der Masse in den letzten 30 Jahren dazu.
Ich glaube, das will niemand. Ja? Also ich glaube, niemand freut sich, wenn die Stadt voller Autos zugeparkt ist.
So, ja, aber das ist ja die Realität und das müssen wir ja lösen. Ja? Und dann kommt jetzt hinzu, dass man dann Anwohnerparken eingeführt hat. Gut. Aber dann kommt die Anwaltspraxis und sagt ja, aber meine Angestellten müssen auch hier parken können.
Wobei das bei den Neubauten, habe ich beobachtet, schon oft integriert wird. Da wird eben unten drunter.
Ja, aber sagen wir mal, in den
Altbauten.
Aber wenn da, sagen wir, Karl-Daunitz-Straße, ja, die drei großen Wohnblöcke sind, kennen Sie ja auch.
Ja.
Ja, ist das schwierig, ja, mit dem.
Ich muss aber auch sagen, wie gesagt, wir parken immer im Parkhaus am Bundesverwaltungsgericht und da ist noch viel Platz. Ja. Das ist nicht ausgelastet.
Ja, weil das ja auch nicht billig ist. Ne?
Naja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das mal verglichen. Es ist im Vergleich mit vielen anderen in der Stadt noch mit das Günstigste.
Was zahlt man denn?
1,50 die Stunde.
Hm.
Also das geht teurer. Wir haben so eine Dauer, also Montag bis Freitag so eine Dauerkarte.
Ja. Wie viel kostet das nur fürs Gefühl, wissen Sie?
Oh Gott. Das habe ich mir nicht gemerkt. Kein Problem. Haben wir schon so lange.
Aber 1,50 Stunden.
Also wir haben es damals verglichen und geguckt und haben entschieden, das ist günstiger, das ist praktisch, das ist bequem.
Also, das,
die Möglichkeiten gibt es
so
ja.
Es gibt so Widersprüche, ja. Das Anwohnerparken, ich wohne da am Rand vom Waldstraßenviertel, ist 30,70 Euro.
Wow.
Im Jahr. Ich habe keinen Anspruch auf einen Parkplatz.
Ach so, und man parkt halt, ich wo Platz ist.
Da, wo normal, also jetzt jemand anders Parkgebühren zahlen muss. Okay. Ja? So. Und die sind inzwischen ganz schön saftig, die Parkgebühren. Also ich zahle aber nur im Jahr, das ist lächerlich, würde ich sagen. Ja? Und irgendwo kaum, also meines Erachtens kaum zu rechtfertigen. So, jetzt ist die Frage, wie ist das mit der Parkberechtigung für Leute, die aus welchen Gründen auch immer, ja, wegen RB oder wegen Zoo oder was weiß ich, sich irgendwo einen Parkplatz suchen? Ja?
Na, da gibt es doch aber die Möglichkeit Park and Ride. Also das finde ich, dann sollte man schon nutzen.
Das ist in Leipzig noch nicht gelöst, das Problem. Das kann man, die können alle noch parken, wenn sie eine Lücke finden. Ja? Dann ist das Problem, ja, was ist mit Pflegedienst? Was ist mit Handwerkern? Und da frage ich mich in Leipzig immer, erkundigt ihr euch nicht mal in anderen Städten, wie das geregelt ist? In Heidelberg zum Beispiel gibt es nur noch Anwohnerparken.
Das ist Ihre Heimat?
In Stadtteilen? Ja, nee, da habe ich studiert. Ja. Ja. Aber da kenne ich es. In Freiburg ist es ganz ähnlich. Aber in Heidelberg weiß ich es aus eigenem Erleben. Da gibt es nur Anwohnerparken. Wenn ich ja jemanden besuchen will, kann ich, finde ich, darf ich eigentlich nicht parken.
Aha.
Aber alle Anwohner kriegen für ein Jahr so einen Bogen mit ca. 25, ich weiß nicht genau, kleinen Kärtchen, Parkkarten. Und wenn jetzt Besuch und ich als Besuch komme, dann kann ich mir für 24 Stunden dieses Kärtchen in mein Auto legen. Da muss ich ja mein Nummernschild aufnotieren und den Tag und die Uhrzeit. Und dann kann ich da 24 Stunden mit diesem Kärtchen frei parken.
Das klingt
genauso, wenn der Malermeister kommt, ja, der mir meine Küche neu streichen will, der kann mit seinem Auto dort parken, kriegt von mir das Kärtchen und gut ist.
Ja.
Ich frage mich immer, wieso kann man das hier nicht auch machen?
Kriegen wir hier nicht gelöst, wir sind nicht das zuständige Referat.
Ja?
Frau Pürzke, ich finde es ganz interessant, wie unterschiedlich immer auf dem Land und in der Stadt über Autofahren und so weiter geredet wird.
Ja.
Wie ist es denn für Sie, wenn Sie jetzt aufs Auto verzichten müssten, das wünschen sich ja viele, dass das mehr machen. Wie würden Sie denn zum Beispiel morgens auf die Arbeit kommen? Da müssen Sie ja schließlich hin.
Ja, also ich...
Hast du mal probiert?
Ja, ja. Also auf Dauer nicht, aber habe ich auch schon gemacht. Da gehe ich zu unserer Bushaltestelle, fahre zum Bahnhof.
Aha.
Dann fahre ich vom Bahnhof mit der S-Bahn zum Wilhelm-Leuschner-Platz und von dort laufe ich zum Büro. Hm. Das ist an sich okay. Problem ist weil da die Strecke ist bei mir dann 18 Uhr, fährt dann vom Bahnhof der letzte Bus.
Oh.
Ich habe jetzt mal nachgeschaut, nachdem ich darüber noch mal genauer nachgedacht habe. Es gibt noch einen anderen Bus, der woanders hält, wo ich dann ein bisschen weiter laufen müsste. Ja, es würde zur Not mal gehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf Dauer möchte ich das nicht machen. Ich habe in Leipzig studiert und damals in Delitzsch gewohnt.
Ja.
Ich bin zu Hause wohnen geblieben, bin jeden Tag mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren, habe mein Fahrrad dahingestellt, bin nach Leipzig rein zur Uni. Und als ich dann nach Hause kam, war mein Fahrrad aber auch noch da.
Ja.
Das ist heutzutage leider nicht mehr so. Meine Tochter hat das auch mal probiert und nachdem wir das dritte Mal einen neuen Sattel kaufen mussten oder einen neuen Reifen, habe ich dann auch gesagt, komm, jetzt ist genug.
Also, auch hier wieder, der Mix macht es, ja. Natürlich diese im ländlichen Raum Buslinien und so, die dann irgendwann um 17 Uhr, 18 Uhr aufhören zu fahren, das ist natürlich eine Katastrophe. Aber die S-Bahn hat ja tatsächlich viel bewirkt.
Ja.
Und ich muss jetzt, also wenn ich zu meinem Enkel will, ja, nach Greutsch, wie komme ich da hin? Ich fahre mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof. Da fährt ja noch nicht mal eine S-Bahn. Dann gehe ich in die Regionalbahn mit dem Fahrrad, fahre bis Greutsch. bis Pegau und fahre dann noch eine Viertelstunde mit dem Fahrrad.
Wenn man in Pegau ist, stehen manchmal schon drei andere Fahrräder vor dem eigenen.
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ja, das ist ja diese thüringische Bahn da, diese Privatbahn. Ja. Da gehen dann manchmal nur drei Fahrräder rein. Ja, das ist natürlich alles ausgerichtet auf Fahrradausnahme. Das gilt ja auch für bis zum ICE. Natürlich brauchen wir jetzt, wenn wir da eine Wende wollen, ja, brauchen wir Waggons,
ja,
wo das Fahrrad abgestellt werden kann. Und dass man dann auch vernünftig mit dem Fahrrad reisen kann. Auch von Stadt zu Stadt. Natürlich muss, wenn man sich dann anguckt, hier, gerade hier in der Region, wie teilweise die Bahnhöfe aussehen, und dann muss ich mich vorher erkundigen, komme ich auch in meinem Alter, ja, komme ich auch so auf die Straße, dass ich nicht noch
das Fahrrad die Treppe hochtragen muss.
Mhm. Ja? Funktioniert der Aufzug? Das ist ja bei uns alles unterirdisch. Ja? Weil alles nur auf Ausnahme ausgelegt ist. In der Schweiz habe ich in jedem Bahnhof, um vom Bahnsteig A zum Bahnsteig B zu kommen, eine Rampe. Die geht nicht kaputt. Die kann ich benutzen mit Rollator, mit Rollstuhl, mit Kinderwagen, mit Fahrrad. Oder mit schwerem Koffer. Ja? Wir haben hier vergammelte, unwürdige Bahnhöfe.
Wenn solche Diskussionen aufkommen oder solche Gespräche, komme ich immer wieder zu dem Schluss, man kann es immer wieder auf eine Sache runterbrechen, es hängt am Geld. Dass niemand bereit ist, für die Dinge Geld auszugeben, die...
Lassen Sie kurz ausreden.
Dass niemand bereit ist, für die Dinge Geld auszugeben, die sinnvoll wären oder die wirklich auch zielführend wären.
Darf ich da widersprechen?
Aber wenn jemand bereit wäre, dafür Geld auszugeben, dann wäre es doch da.
Ja, die Frage geht ja zunächst mal an mich. Bin ich bereit, dafür Geld auszugeben?
Wir alle.
Das ist ja eine gemeinschaftliche Sache.
Ja, so. Und werbe ich dafür? Ich meine, es gilt jetzt so der schöne Grundsatz, was ich will, mache ich auch. Das heißt, ich habe immer im privaten Leben wie im öffentlichen Leben immer die Möglichkeit, so, so oder so zu entscheiden.
Ja,
ja?
Stimme ich Ihnen zu.
Und das... Und die Frage ist nicht, es liegt am Geld, sondern die Frage ist zunächst mal, was will ich? Und will ich politisch etwas in die Wege leiten? Und dann muss ich das mit dem Geld ein bisschen weiterdenken, ja, dass ich nicht nur frage, was kostet mich das, sondern auch, was bringt mir das? Ich meine, es gibt ja nichts Teureres und Zerstörerisches als das Auto.
Frau Pötzkel, jetzt will ich mal einhaken. Sehen Sie das auch so? Ist es eigentlich auch noch so selbstverständlich, Auto zu fahren wie früher? Oder bekommt man heute manchmal das Gefühl, es gibt nichts so Zerstörerisches wie das Auto? Was denken Sie da?
Überlegend, darüber habe ich noch nie nachgedacht, weil, bin ich ganz ehrlich, für mich ist das ein selbstverständlicher Gebrauchsgegenstand, der für uns jetzt so nicht wegzudenken ist. In erster Linie wegen der Arbeit. Gut, ich könnte jetzt, wie ich gerade beschrieben habe, herkommen mit den Öffentlichen, das würde gehen, aber zum Beispiel für meinen Mann wäre das nicht machbar, weil er im Außendienst, das funktioniert nicht, ne? Mit dem Fahrrad da, das mit den ganzen Unterlagen und so, das würde nicht funktionieren. Deswegen habe ich mir darüber ehrlich gesagt noch nie so die Gedanken gemacht.
Eine Sache, die wir uns ja auch viel Geld kosten lassen, ist das 49-Euro-Ticket, das noch so heißt, aber ich glaube, bald soll es ja auch teurer werden.
Ja, das soll nächstes Jahr teurer werden, genau.
Wie finden Sie denn eigentlich dieses Ticket auch als jemand, der...
Also ich finde das sehr gut, denn meine Töchter nutzen das, also unsere Töchter nutzen das. Und das finde ich eine gute Sache.
Denkst du sie's?
Bis jetzt noch nicht, nein. Weil ich es nicht brauche. Mhm. Aber es lohnt sich für mich noch nicht. Mhm.
Gut, aber familiär haben sie dann den Grund.
Ja, also wie gesagt, unsere Töchter, die nutzen das. Sie sind in dem Alter, wo sie alleine unterwegs sind und Freunde besuchen in Deutschland. Und da ist das eine schöne Sache. Ja. Finde ich gut.
Wenn ich Sie ganz spontan frage, welchen Wunsch hätten Sie an die Verkehrspolitik? Gibt es was, wo Sie sagen, das bräuchten wir eigentlich und das wird aber nicht gemacht?
Na, eigentlich, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass eben dieses Wir, na, nicht so, nicht oder nur so, sondern wie Sie das vorhin auch schon gesagt haben, diesen Mix, na, dass es ein Mix ist und jeder kann das entscheiden und vor allem, dass wirklich mehr Wert darauf gelegt wird, dass die Menschen Rücksicht aufeinander nehmen und dass man sich an die Regeln hält, weil ich glaube, viele Dinge könnten dadurch, ich glaube, ich wiederhole mich, viele Dinge könnten dadurch wirklich aus der Welt geschafft werden. Einfach halte dich an die Regeln, nimm Rücksicht auf deinen Nächsten und selbst wenn du dadurch vielleicht mal 5 Minuten länger brauchst, ja, wenn jetzt auch vorhin eine Situation erlebt, wir stehen an der Ampel, es wird grün und vor mir oder in der rechten Spur neben mir, vor mir, die Person fährt noch nicht gleich los. Buff, wird hinter der Frau gehupt oder weiß ich, ob es eine Frau, es wird gehupt. Ja. Die Person hat einen guten Grund. Sie hat jemanden aus der Ausfahrt rausgelassen. Das hat jemand von hinten nicht gesehen, aber sofort wird gehupt. Und das erzeugt unnötig Stress und Ärger. Und ich meine, es ist Feierabend, jeder hat einen Tag hinter sich. Kann man doch mal ein bisschen Rücksicht nehmen und einfach denken, ja, der wird schon seinen Grund haben. Vielleicht ist auch das Auto verreckt und dann muss jetzt neu starten. Dann wartet man halt mal einen Moment. Und ich finde, dass das gerät viel zu sehr ins Hintertreffen.
Noch mal letzte Frage, dann komme ich wieder zu Ihnen. Haben Sie das Gefühl, das Auto wird von der Straße verdrängt?
Nein, also das Gefühl habe ich nicht.
Dem Auto gerade wunderbar und den Autofahrern?
Naja, wunderbar geht es Ihnen nicht. Ne? Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es verdrängt wird. Ich finde, es ist im Wandel. Es ist im Wandel, vieles verändert sich und es wird immer erst schlimmer, bevor es besser wird. Das ist, ja, gilt für vieles, ne? Mhm. Vielleicht ist es auch, vor allem, weil viele dann auch aus ihrer Komfortzone heraus müssen und auch dieser Satz, ach, das haben wir doch schon immer so gemacht, spielt ja auch in vielen Köpfen eine große Rolle. Und ich gehe jetzt auch von mir aus. Klar, es ist bequem mit dem Auto, es ist gemütlich und schön, gerade wenn es regnet oder im Winter, ne? Sind wir ehrlich. Es ist im Wandel, aber verdrängt, weiß ich nicht, nein, sehe ich nicht so. Es ändert sich, ja.
Und jetzt frage ich Sie, wir haben viele Radfahrer, die sagen, die Autos sind eine Bedrohung, die sind gefährlich, die machen, was sie wollen und sind auch noch stärker. Und dann haben wir jetzt Autofahrer, die sagen, die Fahrradfahrer machen, was sie wollen und mich als Fußgänger fahren sie auch noch rum. Jetzt frage ich den Theologen, wie versöhnen wir denn die beiden Lager?
Ja, also das sind zwei Argumente in Anführungszeichen, die beide mit der Sache als solche wenig zu tun haben.
Aber sie existieren ja auf
ja,
der
sie
Straße.
Existieren, natürlich existieren sie, aber da müssen wir einfach auch die Diskussion auf die Sache zurückführen. Denn das, was Sie angesprochen haben, ist das, wo ich Ihnen vollkommen zustimme. Ja, das ist einfach die Respektlosigkeit und die Rücksichtslosigkeit, die da praktiziert wird. Und dann projiziere ich das natürlich auf den anderen, ja, und von mir selbst abzulenken. Ich meine, keiner ist davor gefeit, auch mal genervt am Steuer zu sitzen und sich genau so zu verhalten, worüber er sich bei anderen aufregt.
Ja.
Das ist bei mir genauso und das ist ja so ein Punkt, ja, dass wir zu wenig daran denken, dass ich eben mich auch nicht immer so toll verhalte, ja, deswegen mich dann auch mal wieder selbst zur Ordnung rufe, das zum Theologen, ja, weil sie danach fragten, da denke ich, mangelt es manchem an diesem Bewusstsein und an dieser selbstkritischen Einschätzung. Mhm. Aber ich denke ja immer daran, Ende der 80er Jahre habe ich in, ich war in Mannheim tätig als Gemeindepfarrer, haben wir eine Umweltrevue gemacht. Mhm. Große Gemeindeveranstaltung. Mhm. Neue Verkehrskonzepte für die Städte. Ende der 80er Jahre.
Ja.
Ja? Da haben wir ein Video gezeigt aus der Forschungsabteilung von VW. Wie sieht die Mobilität in den Städten aus in Zukunft?
Was haben Sie da gesehen?
Wie kommt Fließband, das jetzt an die Realität ran?
Fließbandstraßen wurden vorgeführt. Natürlich weg vom Auto. Ja? Das heißt, die Themen waren Ende der 80er Jahre.
Schon da.
Waren vollkommen da. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, meine Güte, was haben wir für Zeit verloren. Dann kam die Friedliche Revolution, die deutsche Einheit und die Öffnung Europas nach Osten. Und es wurde alles auf die Straße gesetzt. Alles. Und da sage ich, wieder besseres Wissens. Dass das schwierig war, ja, das habe ich selbst erlebt. Ich kam hier nach Leipzig und dachte, oh, was ist das hier für ein Autofetischismus? Das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt die gleichen Fehler gemacht werden wie in Westdeutschland, wo wir schon in 80 Jahren eigentlich so weit waren, da umzusteuern. Ich habe da natürlich gesehen, ey, die Menschen hier konnten endlich ein vernünftiges Auto fahren. Das kann ich ihnen doch nicht verbieten.
Yeah.
Ja, das, ich kann doch jetzt nicht sagen, pass mal auf, ja, schön, dass, aber das geht nicht. Ja, aber das war so ein Punkt, den ich damals so empfunden habe, so ein Widerspruch. Ja, und es war, ich meine, ich kam 92 hierher, da parkten, da war der Thomaskirchhof, da wo das Bach-Denkmal steht, immer zugeparkt, bis an die Stufen zur Thomaskirche. Da konnte keine Reisegruppe stehen vor Bach-Denkmal. Ja, das war so absurd.
Ja.
Und ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was, wie das damals war, ja.
Mhm.
Und es, da fuhren ja noch die Autos durch die Grimmersche Straße und durch die Peterstraße.
Mhm.
Und als das abgeschafft wurde, als das beendet wurde, ja, gab es Proteste. Und zwar, das habe ich, da habe ich gedacht, ich bin in der verkehrten Welt, von den damaligen Geschäftsführern, die alle aus Westdeutschland kamen, von Karstadt und Horten in der Blechbüchse, die gesagt haben, das wird zum Rückgang des Umsatzes führen. Ja, die wussten aber, die waren ja alle in Westdeutschland, dass die Fußgängerzonen in den Großstädten zur Umsatzsteigerung geführt haben. Und solche Debatten, ja, fanden trotzdem statt in den 90er Jahren. Das hat, wo man eigentlich hätte sagen können, Mensch, wir wissen doch, wo es hingeht.
Ja.
Ja. Also das nur mal so als, als kleiner Rückblick.
Wenn Sie nicht mehr darauf reagieren wollen, würde ich es vielleicht auch damit beschließen, außer Sie haben noch was in sich, was Sie noch nicht losgeworden sind, Frau Pötzke.
Nein, also ich habe überlegt, warum habe ich diese Frage in dem Fragebogen mit Nein beantwortet? Also sind Sie für...
So intuitiv so ein bisschen.
Genau, ich hatte das ja intuitiv. Und dann habe ich hinterher jetzt im Vorfeld dieses Gespräches nochmal überlegt, warum eigentlich? Ne? Was stört dich da dran? Weil irgendwie, man muss es ja dann auch benennen können. Und mich stört eigentlich wirklich dieser Verbotscharakter, wie ich das am Anfang schon mal gesagt hatte. Ne? Weil ich dann wieder sehe, ich sehe das halt wirklich vor dem Hintergrund, wenn man es verbietet, muss man es auch kontrollieren. Ne? Und wenn man, das muss dann in irgendeiner Form funktionieren. Und das hat mich so ein bisschen daran gestört. Ja. Also an sich. Und dann habe ich überlegt, ja, es ist doch aber schon, ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel nach Leipzig reinfahre mit einer Freundin, machen wir das auch mit der S-Bahn. Na, da fahren wir mit dem Auto in Delitzsch auf den Bahnhof und fahren mit der S-Bahn bis zum Markt. Alles, das ist ja wunderbar jetzt mit der Anbindung, weil es einfach auch bequemer ist. Und wenn ich alleine fahre, ist das auch okay. Mit der Familie würde ich das nicht machen, weil die Tickets natürlich auch teuer sind. Da ist es wirklich günstiger. Ich fahre mit dem Auto rein, park im Parkhaus. Und so, ne? Aber letzten Endes empfinde ich die Innenstadt in Leipzig eigentlich schon als, ich will nicht sagen autofrei, aber mich stören die Fahrzeuge dort nicht. Deswegen, ich glaube, das war der Grund, weil ich das so nicht empfinde.
Verbote?
Darf ich ja mal was zu den Verboten sagen? Ja. Weil das ist ja gerade so im ganzen Themenkomplex Umwelt, aber auch natürlich Mobilität im Augenblick so ein Punkt, der permanent vorgebracht wird, insbesondere gegen die Grünen, ja, Verbotspartei. Es geht nicht um Verbote, es geht um Regeln und Umsteuerungen. Ja, die natürlich auch erzeugen sollen ein verändertes Verhalten, in dem Fall ein verändertes Verkehrsverhalten. Aber natürlich brauchen wir Regeln, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ja, und Regeln, damit nicht jeder
macht, was
seins
er will.
Macht. Ja, so. Und wenn ich jetzt aber alles, was im Umweltbereich an Regeln neu aufgestellt wird, sofort Brandmarke, Verbot, ja, und wir leben doch im freien Land, Verbot, ja, wir sind doch nicht mehr in der DDR, ja, dann wird's schwierig.
Nee, so meinte ich das eigentlich nicht. Ich meinte das eher in der Hinsicht, dass wenn etwas verboten wird, macht es nur Sinn, wenn man es auch kontrolliert. Ja, ne? So, und dann sehe ich da wieder, was das alles nach sich zieht. Aber das führt, glaube ich, dann jetzt doch hier.
Das haben wir vorhin ja schon kurz
richtig, ja. Aber wenn man eine Veränderung des Verhaltens haben möchte, muss man die Bedingungen ändern. Das ist halt der Punkt. Ne? Also.
Vielen Dank, Katja Pürzker und Christian Wolf. Dankeschön.
Bitte.
Sehr gerne.
Ja.
Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Falls ihr Feedback dalassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Schreibt mir einfach eine Nachricht an podcast@lvz.de. Ich freue mich über jede Mail.